Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 12. Dezember. Heute geht's bei uns um Folgendes. Geflüchtete Menschen bringen oft traumatische Erfahrungen in ihre neue Lebensrealität. Wir sprechen mit einer Fachpsychologin über die Hilfe, welche in der Schweiz angeboten wird, und stoßen dabei auch auf Hindernisse. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Michael Spahr.
Der Bombenanschlag in Istanbul vom Samstagabend hat einmal mehr Folgen für die Opposition. Das berichten internationale Medien. Der türkische Präsident Erdogan lässt rund 100 Politiker und Politikerinnen der kurdenfreundlichen HDP verhaften. Am Samstagabend explodierten mehrere Bomben im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş und töteten gegen 40 Menschen. Darunter befinden sich 30 Polizisten, die dort wegen einem Fußballspiel im Einsatz waren. Zu den Anschlägen sollen sich die sogenannten Freiheitsfalken Kurdistans TAK bekannt haben. Das ist eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Organisation PKK. Wie wir letzte Woche im Info berichtet haben, ließ der immer autoritärer agierende türkische Präsident Erdogan im letzten halben Jahr rund 6'000 Mitglieder der HDP verhaften. Die linksliberale, multikulturelle Partei gilt als stärkste Opposition gegenüber der AKP von Erdogan. Erdogan wirft der Partei Nähe zur verbotenen PKK vor. In Mazedonien wurde dieses Wochenende endlich gewählt. Im Moment scheint es dort eine Pattsituation zu geben, das berichtet Radio SRF. Bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung war noch nicht klar, wer die Wahlen gewonnen hat. Grundsätzlich gibt es zwei starke Kräfte, die nationalistische FMRO und die sozialdemokratische SDSM. Beide sind wahrscheinlich auf kleine Parteien angewiesen, um eine mehrheitsfähige Regierung zu stellen. Wie wir im Rabe-Info mehrfach berichtet haben, leidet Mazedonien seit mehr als einem Jahr an einer Staatskrise. Der regierenden FMRO werfen oppositionelle Wahlmanipulationen, Korruption und Misswirtschaft vor. Seit Monaten gehen regelmäßig Tausende auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Der Termin für Neuwahlen musste mehrfach verschoben werden. Auch in Rumänien wurde dieses Wochenende gewählt. Auch dort erstaunt das außerordentlich gute Resultat der langjährigen Regierungspartei. Die sozialdemokratische PSD könnte laut verschiedenen Medienberichten sogar die absolute Mehrheit im Parlament gewinnen. Erstaunlich ist das gute Abschneiden der PSD, weil sie ebenfalls als sehr korrupt gilt. Vor einem Jahr gingen in der Hauptstadt Bukarest Zehntausende auf die Straße und forderten die Absetzung der Regierung, die von dieser Partei dominiert wurde. Das passierte dann auch. Jetzt sieht es aber so aus, als würde die PSD wieder an die Macht zurückkommen.
We are increasing the number of athletes involved, as well as the scope of the conspiracy and cover-up. A cover-up that dates back to at least 2011 and continued after the Sochi Winter Olympic Games. A cover-up that evolved over the years from uncontrolled chaos to an institutionalized and disciplined medal-winning strategy and conspiracy.
So tönte es letzten Freitag in London bei der Präsentation des zweiten McLaren-Berichtes. Mehr als 1'000 russische Sportler und Sportlerinnen sollen staatlich gefördertes Doping erhalten haben, so die neuesten Enthüllungen des Internationalen Untersuchungsausschusses unter Ermittler Richard McLaren. Nicht nur toleriert, sondern aktiv gefördert wurde die Einnahme von illegalen Mitteln, welche die sportlichen Leistungen fördern. Organisiert wurde die Umgehung von Dopingkontrollen, unter anderem vom russischen Geheimdienst FSB. Verschiedene Whistleblower lieferten Beweise an die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Schon letzten Sommer zeigten die Enthüllungen die Verstrickungen des russischen Leichtathletikverbandes ins Dopinggeschäft. Die jüngsten Enthüllungen zeigen, dass auch viele andere Sportverbände ins illegale Doping verwickelt sind. Mehrere russische Medaillen an der letzten Winterolympiade in Sotschi könnten dank Doping gewonnen worden sein. Ein großer Teil der Weltsportgemeinschaft reagiert schockiert. Die Schweizerische Stiftung Anti-Doping fordert, dass in Russland keine internationalen Sportwettkämpfe mehr abgehalten werden dürfen, bis Russland seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Russland reagiert gelassen und bestreitet die staatlichen Verstrickungen. Einzelne Sportler und Sportlerinnen sollen jedoch bestraft werden. Wir kommen zum Wetter. Und das gestaltet sich eher langweilig, weil es immer mehr oder weniger gleich bleibt diese Woche. Kein Schnee, dafür viel Sonne, versprechen die Wetterprognosen für diese Woche. Am frühen Morgen ist jeweils mit Hochnebel zu rechnen. Im Laufe des Tages lockert sich die Nebeldecke auf und es wird sonnig. Auch temperaturmäßig sieht diese Woche praktisch jeden Tag gleich aus. In der Nacht gibt es Temperaturen 2 bis 4 Grad unter Null. Tagsüber zeigt das Thermometer jeweils eine Höchsttemperatur von 2 bis 4 Grad über Null.
Rabe Info Talk.
Menschen, die aus Syrien, Afghanistan oder Somalia in die Schweiz flüchten, haben Dinge erlebt, die wir uns kaum ausmalen können. Sie haben extreme Gewalt erfahren, haben Bilder im Kopf von Krieg, Folter, Tod und Zerstörung. Die dramatischen Erlebnisse sind für die Betroffenen eine große Belastung. Das psychotherapeutische Angebot beschränkt sich größtenteils auf private Initiativen wie das Netzwerk Support for Torture Victims. Dem gehört auch das Berner Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Roten Kreuz an. Bis zu 300 Geflüchtete, die Gewalt und Zerstörung erlebt haben, werden hier jährlich behandelt. Aber etwa genauso viele Menschen müssen die TherapeutInnen jedes Jahr abweisen. Es gibt bei weitem nicht genug Therapieplätze für alle. Viele Menschen mit schwersten seelischen Verletzungen bleiben also auf sich alleine gestellt. Warum es einen dramatischen Engpass in der psychotherapeutischen Versorgung traumatisierter Asylsuchender gibt und was Krieg und Flucht in der Seele auslösen können, darüber hat Lydia Huckebrink mit Carola Smolenski gesprochen. Sie ist Fachpsychologin für Psychotherapie und die fachliche Leiterin des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuzes in Bern.
Frau Smolenski, obwohl wir ja alle wissen, wie schlimm die Situation in Syrien derzeit ist, was die Menschen in Afghanistan oder in Libyen erlebt haben müssen, oft macht man sich kein Bild davon, welche enormen seelischen Verletzungen ein Großteil der Menschen von sich trägt, die hier ankommen. 80% der Geflüchteten bräuchten psychiatrische Unterstützung, das hat der SRF neulich getitelt. Würden Sie dieser Schätzung zustimmen?
80% scheint mir jetzt doch eine recht hochgegriffene Zahl zu sein. Ich würde davon ausgehen und stütze mich dabei auf einige Studien. Da gehen wir davon aus, dass etwa 50% der zurzeit bei uns ankommenden Flüchtlinge und Asylsuchende psychische Erkrankungen haben, die zum größten Teil behandlungswürdig und nötig sind, ja.
Sie sind Psychotherapeutin beim Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des Schweizerischen Roten Kreuz. Können Sie mir sagen, was Ihre Patienten so traumatisiert hat? Ist es der Krieg oder die Situation im Herkunftsland selbst oder ist es die Flucht vor allem, die die Menschen hingebracht hat?
Es ist in der Regel die Summe all dieser Dinge, die diese Menschen erlebt haben. Sie müssen sich vorstellen, die Menschen, die jetzt aus Syrien zum Beispiel zu uns kommen, die leben seit 5 Jahren in einem Land, das durch Krieg, Gewalt, Folter geprägt ist. Das heißt, wenn wir auch zum Beispiel Kinder, die wir auch übrigens bei uns im Ambulatorium behandeln, die kennen fast nichts anderes als Krieg, Gewalt, Angst. Und das ist etwas, was sehr viel Ressourcen braucht, was sehr belastend ist. Wenn die Menschen sich dann entscheiden zu fliehen, das ist ja nicht eine Entscheidung, die von heute auf morgen fällt. Und das ist eine sehr gravierende für das Leben eines Menschen oder einer Familie, massiv einschneidende Entscheidungen. Das heißt, zurücklassen von den allermeisten Dingen, die ein Leben ausgemacht haben. Das heißt auch ein Zurücklassen eines sozialen Status. Das heißt oft leider auch zurücklassen von Familie, von geliebten Menschen, von Heimat. Dass dann, was auf der Flucht geschieht, natürlich auch sehr viel potenziell traumatische Erlebnisse erfahren werden können, kommt dann noch hinzu. Wir gehen noch weiter. Wir sagen dann, dass das, was die Menschen manchmal dann im Aufnahmeland erleben, dass da dann auch noch zusätzlich, wir sagen, den postmigratorische Stressoren hinzukommen, die leider, das beobachten wir sehr oft, dazu führen, dass Menschen vielleicht bis zur Ankunft einigermaßen umgehen konnten mit diesen schrecklichen Dingen, die sie erlebt haben, aber dann die Stressoren, die sie hier erleben, ihre Bewältigungskapazitäten vollends übersteigen und dass das dann oft zum Ausbruch oder zur Verschlimmerung der bereits bestehenden Erkrankungen führt.
Wie kann das sein, dass das dann vor allem hier im Herkunftsland passiert, wo man doch eigentlich davon ausgeht, dass die Menschen hier in Sicherheit sind und deswegen besser mit ihrem Trauma umgehen könnten?
Also wir müssen unterscheiden, die Trauma passieren schon im Herkunftsland und auf der Flucht. Sie sagten vorher Sicherheit. Es ist eben eigentlich gar nicht so, dass die Menschen hier dann die Sicherheit erleben, die sie sich so sehr erhoffen nach diesen entbehrungsreichen Zeiten von Krieg, von Flucht. Sie müssen sich vorstellen, ein Mensch kommt hier an, stellt einen Asylantrag und kommt dann in relativ schwierige Bedingungen. Also fangen wir schon einfach nur damit an, dass er bis zu 3 Jahren manchmal oder noch länger in einer ganz unsicheren Situation bezüglich seines Aufenthaltsstatus leben muss. Eine Odyssee an Gängen zu verschiedenen Ämtern, zu Interviewverfahren durchlaufen muss und ständig in der Unsicherheit lebt, ob er Asyl bekommt. Dann gehen wir weiter zu den Wohnbedingungen, die oft sehr, sehr schwierig sind. Durchgangszentren, in denen viele, viele verschiedene Menschen auf engstem Raum leben, aus vielen verschiedenen Herkunftsländern. Und diese Menschen kommen alle zusammen in diesen Unterkünften. Es sind Frauen, es sind Männer, Kinder, die in diesen Unterkünften zusammenleben. Und das birgt natürlich eine Vielzahl von Stressoren. Und Sie müssen sich vorstellen, ein Mensch, der traumatisiert ist, ist natürlich besonders verletzlich und bräuchte eigentlich eine ruhige, eine eher sichere Umgebung, um damit umgehen zu können oder eben gar diese Traumata zu bewältigen und zu genesen sozusagen.
Nicht jeder Mensch, der schlimme Sachen erlebt hat, braucht psychiatrische Unterstützung. Es gibt ja auch viele Menschen, die ihre Traumata alleine bewältigen können. Welche Rolle spielen denn diese Bewältigungsressourcen bei der Resilienz, also bei der Kapazität, damit umgehen zu können? Und woher kommt das? Was macht da den Unterschied?
Das ist ein ganz wichtiges Thema und zum guten Glück, die allermeisten Menschen, die Traumata erleben, die können die so verarbeiten, dass sie vielleicht nach einer kurzen, akuten Belastungsphase dann diese auch mit eigenen Bewältigungsstrategien überwinden können. Und da spielt natürlich, spielen gewisse Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel eben ein sich aufgehoben fühlen in einem sozialen Verbund, Familie, Freunde, eine bekannte und sichere Umgebung, das Gefühl, gebraucht zu werden, das Gefühl, etwas Sinnvolles machen zu können. Und vielleicht merken Sie es schon bei der Aufzählung dieser Faktoren, das sind alles Dinge, die eben Asylsuchende, traumatisierte Flüchtlinge nicht vorfinden. Ja. Also das macht enorm viel Unterschied aus. Und wir würden auch sagen, dass einige der Menschen, die zu uns kommen in Behandlung, vielleicht gar nicht eine im engsten Sinn traumafokussierte Psychotherapie brauchen, sondern vielmehr eine sozialpsychotherapeutische Behandlung, die ihnen dabei hilft, in diesem Land, das sie nicht kennen, mit einer Sprache, die sie nicht kennen, mit einem Gesundheitssystem, das sie nicht kennen und ohne familiären Anschluss, ohne sozialen Hintergrund, die ihnen eben dabei hilft, wieder Selbstwirksamkeit zu erlangen und eine gewisse Sicherheit zu erlangen und vor allem eigene Perspektiven in diesem neuen Land aufbauen zu können.
Wie sieht das eigentlich aus mit dem Medienkonsum? Viele Medien führen wahrscheinlich dazu, dass die Bilder der Flucht immer wieder hervorgerufen werden. Bilder von Bootsflüchtlingen, von Erschießungen in Libyen. Hilft diese ständige Konfrontation eigentlich oder ist das mehr eine Belastung?
Aus unserer Erfahrung ist das eine sehr große Belastung und wir arbeiten mit unseren Patientinnen und Patienten so, dass wir ihnen wirklich empfehlen, den Konsum dieser Bilder auf ein Minimum zu reduzieren. Dies wiederum ist aber natürlich sehr schwierig für diese Menschen, weil das ist die Verbindung zu ihrer Heimat, das ist die Verbindung zu dem, was sie kennen. Und auch wenn das Bilder des Grauens sind, sei das in den Medien, sei das in den sozialen Medien, ist es doch die einzige Verbindung zu dem, was sie kennen, und oft auch mit der Hoffnung getragen, dass sie vielleicht vermisste Verwandte oder verlorene Angehörige über diese Bilder oder über diese sozialen Medien wiederfinden, einen Kontakt aufbauen können. Und das ist wirklich ein Balanceakt und ein Spagat, der oft ganz schwierig ist, weil Sie haben recht, es ist die ständige Konfrontation mit den aktuellen Bildern, die dann zu den Bildern im Kopf, zu den traumatischen Bildern, die ja als Teil der Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung sehr, sehr belastend sind und immer wieder kommen und nicht kontrollierbar sind für diese Menschen, führt zu einem enorm hohen Stresslevel.
Ich würde gerne noch ein bisschen darüber sprechen, wie Traumata überhaupt erkannt werden und welche Schwierigkeiten sich auf dem Weg zur Therapie ergeben. Mhm. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Muskelkrämpfe, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Frau Smolenski, sind das Symptome eines Traumas und woher kann man das erkennen? Woher weiß man das?
Die Art und Weise der Kombination von den berichteten Symptomen lässt oft ein relativ klares Bild dann für Fachpersonen erkennen und kann einen direkten Rückschluss dann halt auf die Traumafolgeerkrankungen geben. Wir sehen auch, und das ist auch aus Studien ein ganz klares Bild, dass Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung in einem massiv erhöhten Anteil dann auch noch zusätzliche andere Erkrankungen aufweisen, also zusätzlich Depressionen haben, etwa 50% von Menschen mit posttraumatischen Belastungen, zusätzlich Schmerzstörungen haben, 80% der Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist eine enorm hohe Zahl. Die Menschen sind 15 Mal häufiger suizidal als die Allgemeinbevölkerung. Das müssen Sie sich vorstellen. Das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern es gilt auch in einem ein bisschen niedrigen Maß, aber auch in einem massiv höheren Maß für Kinder und Jugendliche. Das sind Zahlen, die sehr alarmierend sind und auf die das Gesundheitssystem eigentlich unbedingt eingehen müsste.
Wie finden die Menschen eigentlich den Weg zu Ihnen in die Praxis, zu Ihnen in die Behandlung? Kommen Sie von selbst? Sind es andere Menschen, die Sie unterstützen, die Sie auffordern, zu Ihnen in die Behandlung zu kommen?
Leider finden bei weitem nicht alle Menschen, die traumatisiert sind, alle geflüchteten Menschen, die traumatisiert sind, den Weg zu uns. Es ist ein beschwerlicher Weg im Moment noch. Das hat auch was mit den Strukturen zu tun. In den Aufnahme- und Durchgangszentren gibt es oft nur eine Fachperson, einen Hausarzt für viele, viele, viele Menschen, die dort untergebracht sind. Und da können Sie sich vorstellen, dass das auch eine große Herausforderung ist für diese Fachperson. Das sind Hürden, die machen, dass Menschen nicht direkt zu uns kommen, weil sie müssen durch einen Arzt zu uns zugewiesen werden. Eine andere Perspektive ist natürlich auch, dass diesen Menschen oft gar nicht bewusst ist, dass diese Kopfschmerzen oder diese Schlafstörungen, unter denen sie so leiden, ein Symptom einer benennbaren und behandelbaren Erkrankung ist. Das ist natürlich der zweite Grund, warum der Weg so lang ist.
Erleben Sie in Ihrer Arbeit auch zum Beispiel kulturelle Barrieren, dass Menschen den Zugang zu Ihnen nicht so schnell finden, weil sie andere Vorstellungen oder andere Begrifflichkeiten von Krankheit oder von Seele oder von Psyche haben?
Ja, das erleben wir sehr oft und deswegen ist es natürlich auch so, dass wir bei uns auch einen transkulturellen Umgang und Zugang zu unseren Klientinnen und Patientinnen haben und wir dann halt auch immer ein bisschen schauen müssen, wo wir die Menschen abholen. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt große Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung, zwischen Bildungshintergrund, die natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen und Stigmatisierungen von Psychiatrie, Psychotherapie haben. In vielen Ländern gibt es noch nicht das, was wir seit 20, 30, 40 Jahren als Psychotherapie bei uns haben. Da gibt es vor allem die Psychiatrie und die ist natürlich sehr stigmatisiert, da möchte niemand hin.
Es gibt offensichtlich nicht ausreichende psychiatrische Betreuung. Man spricht von Unterversorgung in der psychiatrischen Betreuung traumatisierter Menschen. Was ist genau das Problem? Können Sie das schildern?
Einerseits ist ein ganz wichtiger Grund die Sprachbarriere. In der Schweiz ist es anders als in anderen Ländern nicht so, dass die dringend benötigte Übersetzungsarbeit, also die Arbeit von interkulturellen Dolmetschenden, von professionellen Dolmetschenden über zum Beispiel die Krankenversicherung gezahlt wird oder vom Bund oder von den Kantonen standardisiert übernommen wird. Und das macht eigentlich jede Gesundheitsbehandlung schwierig bis unmöglich und Psychotherapie sowieso unmöglich. Ich arbeite bei uns zu 70-80% mit interkulturellen Dolmetschenden.
Zum Beispiel ein Mensch aus Syrien, der erst seit wenigen Monaten in der Schweiz ist, kann natürlich kein psychotherapeutisches Gespräch auf Deutsch führen. Müsste der dann seinen Dolmetscher selbst zahlen oder wer übernimmt die Kosten für den Dolmetscher?
Also in der Schweiz ist es so, dass der Mensch seinen Dolmetscher entweder selber zahlen muss oder eben das Glück haben muss, eine der ganz wenigen Institutionen zu finden, die diese Dolmetschenden zahlen. Wir vom Schweizerischen Roten Kreuz können eben über unsere Struktur, über nicht zuletzt eben Spendengelder, das gewährleisten. Aber es gibt nicht viele andere Institutionen, die das können, und das schränkt eben die Möglichkeit von Psychotherapie, von adäquater, benötigter, indizierter Psychotherapie für diese Menschen massiv ein. Ein anderer Punkt, den ich gerne auch noch erwähnen würde, ist, dass wir in der Schweiz ein Problem haben, nicht nur dadurch, dass die Dolmetscherkosten nicht gezahlt werden, sondern dass wir auch ein bisschen ein Problem haben in der psychiatrischen Versorgung. Es gibt zu wenig Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie in der Schweiz. Und die psychologischen Psychotherapeuten haben bis jetzt noch keinen Zugang zur Grundversicherung. Es gäbe sehr, sehr viele gut ausgebildete psychologische Psychotherapeuten, die aber nicht entsprechend arbeiten können. Und das senkt die Zugangshürden zu adäquaten und guten Therapieplätzen für viele Flüchtlinge auch.
Und diese Menschen, die haben dann keine Chance auf Therapie. Die müssen dann einfach andere Wege finden, mit ihren traumatischen Belastungen umzugehen.
Ja, so krass das klingt, aber für viele, viele Menschen ist das so. Wir versuchen den Zuweisern Möglichkeiten anzubieten, aber das Nadelöhr ist einfach ganz, ganz oft die fehlenden Dolmetscher. Und was das zur Folge hat, ist halt auch, dass diese Menschen oft dann halt eine Odyssee an anderen, nicht ganz angepassten Behandlungen in Anspruch nehmen. Also Sie müssen sich vorstellen, ein traumatisierter Mensch, der leidet unter Angstattacken, unter sogenannten Panikstörungen unter Umständen auch. Ganz oft erzählen mir meine Patienten, dass sie zuvor halt mehrfach im Inselnotfall waren, weil sie mitten in der Nacht Panikattacken hatten, dass sie schmerzmäßig in zum Teil sehr kostspieligen Untersuchungen abgeklärt wurden, ohne dass natürlich ein entsprechender Befund festgestellt wurde, weil man dachte, dass sie vielleicht neurologische Erkrankungen haben, die dazu führen, dass sie diese Ohnmachtsattacken oder diese Absenzen haben. Faktisch aber sind das Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Oft werden sie auch psychiatrisch stationär behandelt, was auch eigentlich oft sogar retraumatisierend ist.
Ihr Angebot vom Schweizerischen Roten Kreuz ist eine private Initiative. Wird von staatlicher Seite wenig Vergleichbares in diese Richtung geleistet?
Also ich kann Ihnen nur sagen, dass zum Beispiel die transkulturelle Sprechstunde der UPD Bern immer wieder kurz davor steht zu schließen. Glücklicherweise ist das nicht der Fall, aber ich weiß, dass dort zum Beispiel die Dolmetscherfinanzierung sich auf die ersten drei Sitzungen einer Behandlung oder einer Beratung beschränken. Und Sie können sich vorstellen, Psychotherapie, das ist ein längerer Prozess. Das ist nicht in drei Gesprächen gemacht. Und von daher ist es selbst dort sehr schwierig, spezialisiert und angepasst zu arbeiten. Ansonsten gibt es wirklich, wie gesagt, sehr wenig bis keine Angebote, die von staatlicher Seite kommen.
Mal ganz abgesehen von den individuellen Konsequenzen, die die seelischen Verletzungen mit sich bringen, die Menschen mit sich tragen, hat es ja wahrscheinlich enorme Konsequenzen für die Gesellschaft als Ganzes, wenn so viele Menschen unbehandelt bleiben oder wenn so vielen Menschen keine Möglichkeit zur Heilung gegeben wird. Warum wird von Seiten der Politik nicht mehr getan, um dieses Problem zu lösen?
Ich kann leider nicht die Argumente dieser Personen vertreten. Ich kann einfach nur darauf appellieren, dass eine Gesellschaft sehr viel besser daran tun würde, wenn sie die Menschen, die sie aufnehmen, weil sie an Leib und Leben gefährdet sind, weil sie nicht wieder zurück können in die Heimat, die sie ja nicht freiwillig, sondern unter größtem Druck und Leid verlassen haben, dass sie diese Menschen nicht nur einfach in unser Land lassen, sondern eben auch entsprechende Bedingungen, Rahmenbedingungen ermöglichen, damit sie sich integrieren können. Ein Mensch, der eine gewisse Perspektive aufbauen kann in einem Ankunftsland, in einer neuen Heimat, der kann sich viel, viel besser integrieren, der kann sozial teilhaben an unserer Gesellschaft und kann Beiträge leisten zum gesellschaftlichen Leben. Ein Mensch, der isoliert bleibt, der krank ist, der ausgeschlossen ist, der wird Schwierigkeiten haben in dieser Gesellschaft und die Gesellschaft wird Schwierigkeiten haben mit diesem Menschen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Montag, den 12. Dezember. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr und Lydia Huckebrink. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine gute Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.